Ahoi, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe vom More und Mehr Kreuzfahrt-Podcast. Aktuelle Ausgabe. Das heißt, es wird gehen zum einen um meine Reise mit der Celestial Discovery. Ich war ja für 4 Nächte an Bord auf der ehemaligen AIDA Aura, die ja jetzt für Celestial Cruises geht. Aber vorher werden wir uns natürlich mal den aktuellen Meldungen aus der Kreuzfahrtbranche zuwenden aus den letzten 4 Wochen. Und da war wirklich einiges Spannendes dabei. Starten wir mal. TUI Cruises bekommt 2 weitere Neubauten. Und zwar werden das Schwesterschiffe der Mein Schiff Relax. Im nächsten Jahr kommt ja die Mein Schiff Flow. Und jetzt wurde bekannt, dass es weitere Neubauten geben wird. Und zwar in den Jahren 2031 und 2032. So, das bedeutet, diese Schiffsklasse, anders als viele vielleicht denken, die nun gemerkt haben, so, oh, das sind andere Schiffe als jetzt die Schiffe 1 bis 7 und uns gefällt da einiges nicht und so. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass das Ganze eine Problemschiffsklasse wäre, denn dann hätte man nicht einfach noch 2 weitere Schiffe davon bestellt. Also das ist schon mal, denke ich, ein gutes Zeichen. Vermutlich wird es so sein, dass man Dinge anpasst, die jetzt nicht so gut laufen. Das dürfte dann 2031, 32, das ist ja noch lange hin, sage ich mal, 6 Jahre. Also wenn man dann mit dem Bau beginnt, 2029, 2030, so die Größenordnung. Bis dahin wird man sicherlich noch beobachten, was man ändern müsste und wird das dann auch entsprechend anpassen. Was ich ganz spannend finde, man nutzt hier Optionen, die der TUI-Konzern eigentlich für seine britische Kreuzfahrtmarke Marella Cruises vorgesehen hatte. Also erstmal zur Erklärung, Marella gehört 100% zur TUI AG und TUI Cruises mit Mein Schiff und Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, das ist 50% TUI AG und 50% Royal Caribbean. So, man hatte also für Marella, für die 100% Marke der TUI, hatte man Optionen für diese beiden Schiffe in der Größenordnung, wie sie jetzt bestellt wurden, also so Bruttoraumzahl ungefähr 160.000. Und man hat sich nun aber offenbar dafür entschieden, diese Schiffe eben nicht für Marella Cruises zu nutzen, sondern für TUI Cruises. So, jetzt bin ich kein Kreuzfahrtanalyst, der sich da um die finanziellen Hintergründe da sachkundig Gedanken macht, sondern ich kann nur so ein bisschen spekulieren. Diese Schiffe werden ja auf Kredit gekauft. Und natürlich hat auch ein Konzern, ja, entweder ist die Lage so, dass man vielleicht gar nicht Kredite in jeder Höhe bekommt, möglicherweise, oder man möchte das für die Bilanz verhindern, dass die Kredite allzu hoch ausfallen. Ja, und so ist es jetzt natürlich so, wenn das Joint Venture, also TUI Cruises, TUI und Royal Caribbean, wenn die nun gemeinsam bauen, dann werden die Kredite, die sie brauchen, natürlich dann auf 2 Schultern verteilt. So, dann könnte es auch sein, dass TUI Cruises wesentlich profitabler ist als Marella Cruises, sodass es sich am Ende eher lohnt, hier zu bauen, als jetzt bei Marella. Aber das sind wirklich alles Spekulationen. Ja. Aber auf jeden Fall kann man sagen, das Wachstum geht weiter. Ja, und wenn man mal so schaut, 4.000 Passagiere sind ungefähr an Bord. Das bedeutet, ja, im Jahr fahren dann mit einem Neubau etwa 200.000 Gäste. Man bekommt 2 neue Schiffe, also sind das 400.000 Gäste für den deutschen Kreuzfahrtmarkt. Ich bin mal sehr gespannt, wie man das Ganze noch ausbauen wird mit den internationalen Gästen. Das ist ja in der Vergangenheit diskutiert worden und ja, nicht nur diskutiert worden, sondern man hat auch einige Schritte an Bord unternommen, hat teilweise auf 2-sprachig umgestellt. Also man bekommt Schilder auf Englisch, Durchsagen teilweise auch auf Englisch und so. Aber der Anteil an nicht deutschsprachigen Gästen ist im Moment an Bord noch zu vernachlässigen. Also Wiebke Meyer, die CEO von TUI Cruises, hat neulich bei einem Kongress in Leipzig mal verraten, dass der Anteil nicht deutschsprachiger zwischen 2 und 3% liegt. Also das ist tatsächlich gar nicht so viel. Am Ende wird es ein bisschen davon abhängen, denke ich mal, wie ausdehnbar der deutsche Kreuzfahrtmarkt noch ist. Ich glaube, Wiebke Meyer nannte eine Zahl von 4,5 Millionen Gästen im Jahr, die sie für realistisch hält auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt. Ja, im Moment sind wir bei, ich weiß gar nicht genau, 3, noch was. Und ja, es kommen zwei neue AIDAs 2030, 2031 und eben zwei neue Schiffe der Mein-Schiff-Flotte 2031, 2032. Ja, dann wird am Ende neu verhandelt, wenn man so will. Also dann wird man schauen, ob der Markt noch weiter wachsen kann oder ob es das dann erstmal ist. Was ich ganz spannend finde, die Kreuzfahrt boomt ja im Moment, also die Reisen werden den Reedereien aus den Händen gerissen gewissermaßen. Es werden hohe Preise deswegen auch erzielt. Das finde ich insofern besonders spannend, weil wir ja momentan in so einer, ja, in so einer Lage sind, dass man ja hört, wie die Wirtschaft strauchelt, sage ich mal. Dass wir quasi kein Wirtschaftswachstum haben und so. Und dass trotz dieser äußeren Rahmenbedingungen läuft es so gut für die Kreuzfahrt. Also das ist wirklich irre. Ja. Also bin ich sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ja, also Mein Schiff, relax, bekommt Schwesterschiffe. Wie die heißen werden, solche Geschichten, das steht noch nicht fest. Ich glaube, als Marke hat man noch eingetragen Mein Schiff Ahoi beispielsweise. Das ist noch eine Markeneintragung, die vorliegt. Also wer da mal recherchieren möchte, dpma.de, das ist das deutsche, wie heißt das? Ich glaube, Patent- und Markenamt. Da kann man dann immer nachgucken, wer hat was angemeldet. Ja, auch AIDA hat noch jede Menge Namen auf Vorrat dort registriert. AIDA Mia und AIDA Tua und solche Dinge. Ja, also bin ich mal sehr gespannt, was davon dann aus dem Hut gezaubert wird. Stichwort AIDA. Es gibt ja eine neue Kleiderordnung für die Buffet-Restaurants. Zumindest stehen dort jetzt offiziell Schilder vor der Tür, die die Gäste animieren sollen, sich das Richtige anzuziehen. Und wenn man dann mal guckt, man soll also tagsüber nicht ins Buffet gehen mit Badekleidung, mit einem Bademantel, mit Barfuß ist auch nicht gestattet und so ärmellose Hemden ist auch nicht das Richtige. Und auch keine Flipflops tatsächlich, ja. Das kann ja vielleicht schon mal sein, selbst wenn man irgendwie tagsüber ja, kurzärmlich angezogen ist, also mit einem Poloshirt und vielleicht eine kurze Hose, da hat man schon mal Flipflops an, finde ich jetzt gar nicht so abwegig, aber die sollen dann da nicht getragen werden. Badekleidung, Bademantel, so, das ist alles selbstverständlich, ne? Barfuß auch, also ja, unhygienisch und aus Sicherheitsgründen, das ist völlig klar. Ja, und abends, dann ist es ja seit eh und je so, dass man da keine kurzen Hosen tragen soll, kein kurzes Röckchen. Ich finde, man könnte darüber diskutieren, wenn man so ein Buffet-Restaurant hat mit Außenbereich, ja, dass man sagt, so, okay, warum da nicht eine kurze Hose tragen? Naja, gut, es ist jetzt so festgelegt worden. Ich glaube, wichtig ist es dann, wenn man im Warmen unterwegs ist, sich dort entsprechend eine dünne Hose mitzunehmen. Ja, also sommerlich dünne Hosen gibt es ja durchaus. Also jetzt die Jeans, die man jetzt vielleicht im Herbst so trägt, ja, die ist dann vielleicht ein bisschen deplatziert, wenn man in Asien ist oder in der Karibik und es dort sehr heiß ist. Also mit einer dünnen Hose ist das völlig okay und sieht natürlich besser aus. Ja, und was man jetzt noch mit aufgenommen hat in den Kreis der Dinge, die man abends bitte nicht tragen soll in den AIDA-Buffet-Restaurants, das ist der Jogginganzug. Ja, jetzt ja, kann man sagen, Mensch, aber der ist doch lang und ist geschlossen und wie auch immer. Aber es sieht natürlich irgendwie nicht so toll aus. Also insofern, ja. Das Ganze wurde nun auf Social Media schon sehr intensiv diskutiert. Und dann haben mir Leute auch schon geschrieben, Mensch, machst du auch was dazu? Ich denke so, ja, also so groß ist das Thema jetzt nicht, denn was ist neu dabei, ehrlich gesagt, ja. Meine gut, Flipflops tagsüber soll man nicht tragen, das hätte ich so jetzt nicht benennen können, ne? Badeklamotten und Schlafanzug. Schlafanzug ist auch klar, Schlafanzug darf man auch nicht anziehen oder darf man schon anziehen, aber man darf damit nicht ins Buffet-Restaurant. Bademantel wollte ich sagen. Und ja, wobei, wer weiß, vielleicht, also die Videofreunde können ja hier mal das Piktogramm sich angucken hier. Vielleicht ist es gar nicht der Jogginganzug, sondern es ist der Schlafanzug ist gemeint. Das kann natürlich auch sein, ja. Also von daher, ja. Also das ist der Hinweis für die Leute, die nur den Ton hören des Podcasts. Es gibt das Ganze bei Spotify und bei YouTube auch mit Bild. Ja, kann man dann überlegen, ob man sich das antut oder ob man sagt, so Mensch, der Ton, was er da redet, das reicht auch. Ja, also mit der Kleidung, ne, grundsätzlich ist selbstverständlich, wenn man halt so überlegt, bei anderen Gesellschaften, da gelten teils noch etwas komplexere Dresscodes. Ja, also dass man dann abends vielleicht mal einen Sakko tragen soll oder so. Wobei das kann man eigentlich sagen, das ist eigentlich weltweit eher auf dem Rückzug. Ja, also auch auf der Celestial Discovery. Ich hatte da vorher auch was gelesen von einem Abend, wo man sich vielleicht ein bisschen schicker macht, aber gemerkt habe ich davon nichts an Bord. Ich hatte extra ein Jackett eingepackt. Aber an einem Abend war das Personal schicker angezogen. Ja, die hatten dann alle so weiße Gala-Uniformen an und so. Aber ja, bei den Gästen hat das irgendwie nichts geändert. Also das kann man eigentlich sagen, es ist weltweit dieses Thema auf dem Rückzug. Ja, also der Smoking und so, der muss in der Regel nicht mehr mitgeführt werden. Also das ist dann schon so die ganz große Ausnahme. Die MSC Poesia bekommt im nächsten Jahr einen MSC Yachtclub. Der MSC Yachtclub ist ja das Schiff im Schiff-Konzept, das Luxuriöse. Und das ist insofern bemerkenswert, denn die MSC Poesia ist ja ein deutlich älteres Schiff schon der Musikerklasse. Das Schiff wird im nächsten Jahr, ich denke, 20 Jahre alt. Ja, und man wird da einen MSC Yachtclub einbauen an Bord mit 63 Suiten, mit einem eigenen Yachtclub-Restaurant, mit einer Top-Sail-Lounge, wo man dann immer die Getränke bekommt. Und ja, damit macht man die MSC Poesia auch fit für den harten amerikanischen Markt, denn das Schiff ist im Sommer unterwegs in Alaska und dann in dem danach folgenden Herbst und Winter in der Karibik. Ja, und klar, das ist natürlich auch so Ziel von MSC, am Ende eine Flotte zu haben, die so ein bisschen einheitlich auch ist. Das ist natürlich schwierig. In den vergangenen Jahren ist man gewaltig gewachsen. Man hat gebaut, 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 hatte dann riesige Schiffe, moderne Schiffe und ja, hat dann alles so gemacht, wie man das nun in diesen Jahren hier so macht. Und ja, dann hat man natürlich auch noch ältere Schiffe und da muss man natürlich sehen, dass die am Ende einen ähnlichen Standard haben. Ja, also AIDA zeigt das ja im Moment auch ganz gut mit dem AIDA Evolution Programm, wo man also die Schiffe der Sphinx-Klasse, die jetzt künftig die Selection-Schiffe sind, die man nun alle umbaut und das auch mit großem Erfolg. Das wurde auch gerade nochmal bekannt gegeben bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen vom Carnival-Konzern. Also da hat Josh Weinstein, der oberste Chef, hat auch nochmal AIDA gelobt und Carnival. Das sind ja eben nur zwei Marken im Konzern, aber es gibt ja auch noch Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Cunard, Costa, P&O. So, die gibt es ja auch noch. Und ja, aber Carnival und AIDA sind eben die beiden Marken, die dort am besten performen. Also das hat er eben auch nochmal gesagt. Und er hat auch gelobt, dieses Umbauprogramm von AIDA, gestartet mit AIDA Diva, AIDA Evolution, das sei durchaus ein Vorbild dann auch für andere Marken im Karneval-Konzern. Ja, weil die Überlegung ist natürlich immer, ne, du investierst da Geld, so, dann willst du aber auch natürlich, dass da Geld wieder zurückkommt. So, ne? Also du willst, dass mehr Geld wieder zurückkommt, als du investiert hast, also relativ einfach. Und ja, das scheint wohl da ganz gut geklappt zu haben. Ja, insofern, also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob man bei AIDA Evolution die wirklich alle mehr oder weniger ähnlich baut, umbaut oder ob es dann doch nochmal kleine Unterschiede gibt. In diesem Jahr steht ja noch an die AIDA Luna und dann im nächsten Jahr die AIDA Bellatz demnächst und dann geht es aber auch weiter mit den anderen Schiffen. So, über neue Schiffe haben wir gesprochen. Der Mein Schiff Flotte. Aber auch Royal Caribbean hat ein fünftes Schiff der Icon-Klasse bestellt. Die Icon-Klasse ist im Moment die größte Schiffsklasse der Welt. Ich war ja unlängst auf der Star of the Seas. Das war das zweite Schiff der Klasse. Ja, und es geht weiter, weiter, weiter. Das fünfte Schiff der Icon-Klasse wird kommen von Maya Turku 2028. Und man hat auch noch Optionen für ein fünftes und für ein sechstes und siebtes Schiff. So sieht das Ganze aus. Außerdem hat die Reederei mit Maya Turku vereinbart, dass man bis 2036 mindestens zusammenarbeiten möchte und man plant auch eine neue bahnbrechende Schiffsklasse, die über Icon hinausgeht. Ja, also da bin ich sehr gespannt, was das sein könnte. Man denkt ja so, wenn man diese Klasse sieht, mehr geht eigentlich gar nicht mehr. Aber da mögen wir uns möglicherweise täuschen. Gute Nachricht gab es übrigens auch, was das nächste Schiff angeht, dieser Klasse, das dritte Schiff, das startet nämlich früher, nächstes Jahr die Legend of the Seas, die wird dann ab Juli 2026 zunächst im Mittelmeer unterwegs sein. Also das ist ja vielleicht für den einen oder anderen von euch mal eine gute Gelegenheit, diese Schiffsklasse mal auszuprobieren. Was noch nicht bekannt gegeben wurde, Royal Caribbean hat schon offen darüber gesprochen, dass man auch kleinere Schiffe plant, also kleiner in Anführungsstrichen, so richtig klein nicht, aber klein im Vergleich zu so einer Icon-Klasse, das soll die sogenannte Discovery-Klasse werden. Da ist man im Moment in den Planungen und ja, da schauen wir mal, wann die bestellt wird, diese Klasse. Vielleicht ist das auch noch eine Chance für die Meyerwerft in Papenburg. Da haben wir nämlich lange nichts gehört. Und die hätte wohl auch noch in den nächsten Jahren ein bisschen Kapazität, wenn ich das richtig sehe. Also da sind wir mal sehr gespannt, wie es damit weitergeht. So, was haben wir noch? Das Hafen City Terminal, das Kreuzfahrtterminal in Hamburg wurde eröffnet. Es wurde, ja, wenn man so will, wieder eröffnet, ist vielleicht falsch, denn man hatte ja schon ein Terminal an der Stelle. Aber es wurde ja nun ein riesiges Einkaufszentrum dort gebaut und dort ist nun das Terminal integriert. Wenn ich jetzt so Terminals sehe, zum Beispiel von MSC in Miami und solche Geschichten, das ist alles riesig und so. Und dann kommt man hier rein und denkt so, oh, es ist doch etwas kompakter tatsächlich. Also das ist jetzt kein riesiges Terminal. Der Reiz ist eher, es ist stadtnah. Der Reiz ist auch, es ist integriert in dieses Einkaufszentrum mit Gastronomie und solchen Dingen. Das ist sicherlich attraktiv, aber es wird nicht so sein, dass man an dieser Stelle die ganz, ganz großen Schiffe wird abfertigen können. Ja, also anlegen könnte dort jedes Schiff überhaupt, also ja, bei jedes Schiff oder beziehungsweise wenn Tiefgang kein Problem ist, von der Länge her ist es überhaupt gar kein Problem, da passen die gängigen Schiffe hin. Aber der Austausch, wenn man so will, der Koffer und solche Dinge, das ist da etwas begrenzt, sodass das nur so bis zu einer gewissen Größe geht, ja. Aber ja, es gibt weiterhin eben das Terminal in Steinwerder, wo man quasi alle Schiffe abfertigen kann, wenn man so will. Im Terminal Hafen City, da ist man ein bisschen eingeschränkter, ja. Aber wenn Gäste nur von Bord gehen wollen oder beziehungsweise nur wenn es nur ein ganz normaler Hafenanlauf ist, ohne Turnaround, wie man so schön sagt, ohne neue Gäste oder ohne komplett neue Gäste, so, das kann man alles da komplett machen. Was man noch nicht hat, ist ein, ja, Finger, würde ich mal ausdrücken, also vom Terminal zum Schiff, sondern man geht dort tatsächlich von der Kaikante direkt erstmal an Bord. So, das kann dann auch über eine Treppe sein. Ja. So, das haben wir dort erstmal. Aber es ist von der Lage, Kreuzfahrtterminal in der Hafen City, es ist wirklich, ja, perfekt. Man kommt dort super hin vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn. Es sind 2 Stationen, dann ist man da. Also das ist wirklich ganz toll. Und man hat eben auch dann die tolle Ausfahrt aus Hamburg raus an der Elbphilharmonie vorbei. Das ist schon richtig schön, ja. Gut, also das Terminal wurde eröffnet nach mehrjähriger Planungs- und Bauzeit. Also das ist ein riesiges Projekt gewesen. Und an dem Abend, als das Ganze eröffnet wurde, das war Freitag der Hamburg Cruise Days auch gleichzeitig. Da wurden dann auch die Kreuzfahrt Guide Awards verliehen. Da war ich auch in der Jury. Was sind die Kreuzfahrt Guide Awards? Der Kreuzfahrt Guide ist ein Buch, was seit einigen Jahren einmal jährlich erscheint und wo neue Schiffe unter anderem vorgestellt werden und interessante Reisen und so. Und es gibt dann einmal im Jahr eben diese Preisverleihung. Und da wollen wir uns auch nochmal angucken, wer denn da gewonnen hat. Zum Beispiel in der Kategorie Info und Entertainment. Ja, da hat gewonnen die Norwegian Aqua. Es stand auch die Star of the Seas, stand auch zur Auswahl. Ja, also das bei Entertainment so, dass da die Amerikaner abräumen, das ist gar nicht so richtig überraschend, finde ich. Also Star of the Seas hätte man natürlich auch auszeichnen können, aber es ist die Norwegian Aqua gewesen, ja, die dort in der Kategorie landete. Ja, es ist immer so, also auch wenn man da jetzt in der Jury ist und es sind, glaube ich, locker 15 Leute in der Jury, da ist man natürlich sich nicht so einig, dass da nun jeder die gleiche Meinung hat. So ist es nicht. Also man kann da auch mal andere Meinungen haben, aber die Mehrheit hat sich dann dafür entschieden. In der Kategorie Sport und Wellness ist es die MindShift Relax. Ja, gut. Also generell ist TUI Cruises sicherlich bei, oder MindShift sicherlich bei Sport und Wellness ganz gut dabei. Man hat inkludierten Wellnessbereich oder zumindest inkludierte Sauna. Man hat teilweise recht große Sportbereiche, aber die sind halt auf 1, 2 und 7 und jetzt nicht unbedingt auf der MindShift Relax. Also ja, es ist immer, also wie gesagt, so hundertprozentig kann ich nicht in allen Punkten dann immer zustimmen, aber es ist eben so, ist das, wenn eine Jury entschieden hat. Ne? Also gut, in der Kategorie Familienfreundlichkeit hat AIDA Nova abgeräumt. Ja, gut, das ist ein Schiff mit Familienfokus, also überhaupt gar keine Frage. Ja, also herzlichen Glückwunsch. In der Kategorie Service und Komfort hat ein Schiff abgeräumt, was ich persönlich nicht kenne, die Seabourn Pursuit. Das ist ein Expeditionsschiff von Seabourn. Seabourn ist ja die Luxusmarke im Karneval-Konzern. Also da gab es den Preis Service und Komfort. Oh, ich habe eins vergessen hier noch in meiner Liste hier. In der Kategorie Gastronomie hat die Explorer 2 gewonnen von Explorer Journeys. Das ist insofern bemerkenswert, als dass eigentlich gefühlt immer die Europa 2 da gewonnen hat und dass da jetzt nun so ein Mitbewerber gewonnen hat, Explorer 2. Das ist schon ein gewisses Zeichen, ja. Weil da war bislang immer Hapag-Lloyd, hatte da fast immer so wie so ein Monopolist, stand man da. Ja, und es lief immer, man hat immer diesen Preis gewonnen da, aber jetzt ist es die Konkurrenz hier, Explorer 2. Ich selber kenne ja Explorer gar nicht so gut. Ich war ja wirklich nur einmal für 3 oder 4 Nächte am Anfang an Bord. Und ja, deswegen, also ich fand es damals sehr, sehr gut, was ich essensmäßig hatte. So, ja. Aber am Ende, so der genaue Vergleich, das ist natürlich alles immer schwer zu sagen, ne? Weil es ist immer nur eine Momentaufnahme und man vergleicht ja jetzt nicht so nach dem Motto, auf dem Teller haben wir Europa 2 und auf dem Teller haben wir jetzt Explorer 2. Also das ist immer ein bisschen schwierig so, ne? Aber ich glaube, die Gäste, so was ich gehört habe, sind mit diesem Explorer-Produkt im Großen und Ganzen sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja. Aber Stichwort Hapag-Lloyd Cruises. Die haben ja nicht nur Luxusschiffe, Europa 2, sondern eben auch die Expeditionsschiffe, Hanseatic, Inspiration zum Beispiel. Die hat einen Preis bekommen in der Kategorie Routing. Nominiert war da noch auch die MS Hamburg zum Beispiel. Das ist auch so ein Schiff. Ja, die ist ja das ganze Jahr auf der Welt irgendwie unterwegs und läuft eben auch Häfen an, die sonst eher ungewöhnlich sind. Und die ist auch immer so ein Anwärter dafür, diesen Preis zu gewinnen. Aber in diesem Fall war es die Hanseatic Inspiration. So, in der Kategorie Nachhaltigkeit hat die Havila Polaris einen Preis bekommen. Havila Voyages. So, und wir haben in den letzten Wochen so viel hier über Postschiffe und Postschiffroute und oder Küstenroute vielmehr in Norwegen gesprochen, dass ihr das Thema wahrscheinlich gar nicht mehr hören könnt, Küstenroute. Aber ein Schiff hat da sicherlich verdient in der Kategorie Nachhaltigkeit gewonnen, denn diese Schiffe von Havila fahren ja mit einer Mischung, ja, oder sie fahren mit LNG und haben aber auch ein Batteriesystem an Bord. So, das ist ja sicherlich vergleichsweise innovativ. Und in der Kategorie Flussschiff hat ein Schiff von Viva Cruises den Preis bekommen, und zwar die ganz neue oder die relativ neue Viva Enjoy. Die ist ja bauähnlich zur Viva 2, aber wenn man ehrlich ist, auch bauähnlich zum Beispiel so vom Layout oder so zur Nico Vision. Ja, das ist so die gleiche Schiffsklasse, wobei die Nico Vision natürlich vom Produkt dann anders ist. Also da habe ich kein All-Inclusive und solche Geschichten. Und ja, also das ist durchaus was, was sicherlich gar nicht so ungewöhnlich ist, dass nun Viva Cruises da den Preis gewonnen hat. Denn man muss aber mal sagen, die gibt es ja noch gar nicht so lange, aber die machen einfach einen richtig guten Job. Ja. Und ich bin ja demnächst an Bord. Followerreise mit der Viva One. Die ist nicht baugleich, die ist ein bisschen anders. Die hat nur 2 Restaurants, Viva Enjoy und Viva 2 haben 3 Restaurants. Aber gut, das nur am Rande. Und dann gab es noch einen Sonderpreis. Und zwar den erhielt Arndt Helge Grab von der Firma Radiopark. Wer sich da jetzt fragt, was soll das denn sein, Radiopark? Das ist eine Spezialfirma hier in Hamburg, die die Musik liefert für Kreuzfahrtschiffe. Und zwar befinden sich da Server an Bord mit der Musik und die wird dann in unterschiedlichen Locations nach den Vorgaben der Reederei ausgespielt. Also wenn man sagt so, okay, Brauhaus, da will man eher so bayerische Klänge haben, kein Problem. Und dann ja tagsüber in irgendeiner Bar ist dann die Musik wieder anders und so. Und ja, so ist das eben ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man nun, ja, ich würde mal sagen, Mood-Management betreibt, also Stimmungsmanagement. Und dann am Ende ja, gehört eben auch die Musik dazu. So, dann noch eine letzte Meldung haben wir noch. Ich habe immer mal so am Rande berichtet über Celebrity Cruises, die jetzt auch auf die Flüsse gehen. Und zwar startet das Ganze 2027 und es gab schon einen Vorverkauf, wo innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Und jetzt so ist die gesamte Saison an einem Tag innerhalb von ein paar Stunden ausgebucht gewesen. Also das ist wirklich irre. Ja, und da sieht man, dass das sicherlich etwas ist, was, ja, was für Celebrity Cruises einfach ganz gut funktioniert. Man hat eben einen festen Kundenstamm schon und bietet den nun auch an, jetzt auch auf Flusskreuzfahrt zu gehen. So, ich habe darüber nachgedacht, könnte das eigentlich auch ein Vorbild sein hier in Deutschland? So, ich meine, gut, Arosa ist seinerzeit mal irgendwie so aus diesem AIDA-Kosmos entstanden, gehört aber längst nicht mehr zusammen. Ja, könnte jetzt mein Schiff auf Flusskreuzfahrten machen? Das ist immer so die Frage. Die Schwierigkeit ist aber, dass der deutsche Gast, der Flusskreuzfahrten macht, der ist in der Regel jetzt nicht bereit, jetzt extrem viel Geld zu zahlen, weil er sagt, so, es ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience, so eine Erfahrung, die einzigartig im Leben ist, sondern er denkt so, ja, Moment mal, ich fahre jetzt da nach Köln und steige jetzt auf dem Boot, auf dem Schiff und fahre da an der Lorelei vorbei. Das ist halt jetzt nichts, wo jetzt der Deutsche gewillt ist, 500 Euro pro Nacht auszugeben. Ne? Vielleicht so ein bisschen, das ist sicherlich die Ausnahme, so wenn wir in den Luxusbereich gehen, da sieht es sicherlich ein bisschen anders aus, aber ja, Flusskreuzfahrt ist hier nichts, wo man, glaube ich, hier so ein ganz riesiges Umsatzpotenzial sieht oder wo man jetzt das Potenzial sieht. Ganz viele Leute, die bisher Hochseekreuzfahrten gemacht haben, davon zu überzeugen oder so. So würde ich es mal formulieren. Ja, das waren sie. Die Meldungen, die ich mal zusammengesucht habe, wobei ich auch 50 andere Meldungen habe ich gelassen. Da ging es dann immer nur so um Unrutung. Ja, Unrutung ist auch ein schönes Wort. Um Umrutung und dass irgendein Hafen bei irgendeiner Reise ausfiel oder was. Also das meiste, was man so an Kreuzfahrtnachrichten hat, das ist so tatsächlich so diese Kategorie. Und insofern ist es jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir so diese etwas, ich sag's mal, die ausgeruhte Variante haben, wo man einmal im Monat guckt man rauf und ja, versucht da ein bisschen was Schlaues sozusagen. Also insofern ist, glaube ich, viel oder ist vielleicht wieder ganz gut geglückt. So. Muss mir mal einen Schluck Wasser gönnen hier. Für euch ein bisschen Pause ist vielleicht auch mal angenehm, als wenn man sagt, er sabbelt die ganze Zeit. Ich war unterwegs, wieder auf meinem allerersten Kreuzfahrtschiff. Das war ja 2003, ich habe es tausendmal schon erzählt, war es die AIDA Aura. Damals meine erste Kreuzfahrt ab Heraklion. Und unter anderem in Heraklion war ich jetzt auch mit diesem Schiff, das ja im vergangenen Jahr in Betrieb gegangen ist für Celestial Cruises. Celestial Cruises ist eine zypriotische Reederei mit Schwerpunkt aber eben dort Kreuzfahrten in Griechenland. Früher war es mal Louis Cruises und ja, die haben aktuell zwei Schiffe. Die Celestial Journey und die Celestial Discovery. Die Celestial Journey fährt da in Griechenland einwöchige Routen. Und die Celestial Discovery macht so Kurzreisen, 4 Nächte oder 3 Nächte. Ja, und ich habe nun eben eine Kurzreise gemacht mit 4 Nächten ab Lavrion. Lavrion ist auch ein Hafen, wenn man so will, von Athen. Es ist nicht Piräus, was ja nun bekannter ist, sondern es ist eben Lavrion. Und ja, dass die Experience, wenn man so will, von Lavrion ist so sehr mittelmäßig. Die Schwierigkeit ist, diese Reisen, diese Kurzreisen starten recht früh. Das Schiff verlässt also um 12 Uhr dann den Hafen. Man muss also bis 11 Uhr eingecheckt haben, sodass man da eigentlich nicht eine morgendliche Anreise empfehlen kann, wenn es die Flüge überhaupt hergeben. Entsprechend war ich dann einen Tag vorher angereist, kam am späten Abend an. Bin dann mit dem Taxi vom Flughafen nach Lavrion gefahren. Ja, das kostet so um die 50 Euro, habe ich bezahlt. Wobei ich das Gefühl habe, dass sie mich da so ein bisschen über den Tisch gezogen haben. Aber weil irgendwie also das ist schon der Preis, den mir die App angezeigt hat. Also ich habe da, also ohne dass es jetzt Werbung ist, also es gibt, kannst FreeNow nutzen oder Uber, ich habe halt FreeNow genutzt. Da hat er so einen Preis angezeigt zwischen 36 und 57 Euro war es, glaube ich. Und am Ende sollte das aber auch auf Basis des Taxameters sein. Aber auf dem Hinweg lief der Taxameter gar nicht. Auf dem Rückweg hat der Taxameter 36 Euro angezeigt. Da kamen zwar noch Gebühren dazu, aber trotzdem wollte er dann irgendwie 54 oder so, stand dann am Ende in der App. Also das war so ein bisschen komisch, das nur am Rande. Also Lavrion, die Experience. Es gibt genau ein Hotel und das ist echt so eine, ja, so ein bisschen flapsig würde ich sagen, echt olle Bude. Aber gut, das ist so eine typische Hafenstadt. Da hat man dann vielleicht mal Seeleute, die dort, keine Ahnung, auf einer Fähre arbeiten, die dann da mal Nacht übernachten und solche Dinge. Also ja, das hat mich so ein bisschen erinnert, wie man meine einzige Übernachtung in Civitavecchia. Also Civitavecchia gibt es ein paar mehr Gelegenheiten, da habe ich dann nur was am Hafen gebucht. Dann, naja, was auch nichts Tolles war, aber es war immerhin auch nicht so teuer. Aber das war wirklich hier dieses Hotel da, so, oh. Also das war weder sonderlich günstig noch, also es war so, dass man sagt so, naja, es war gerade so okay. Also ich würde eine 4 geben, so als Schulnote. Das nur am Rande. Ja, und gut, da ist dann, also das Schiff liegt dann irgendwie so am Kai, aber gibt nur ein ganz kleines Terminal auch. Check-in hat relativ lange gedauert. Und ja, das war ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, die AIDA Aura oder die Celestial Discovery vielmehr hat 680 Kabinen. Das bedeutet nicht, dass bei einem kleinen Schiff dann der Check-in unbedingt sonderlich schnell geht oder so, sondern das war wirklich, es hat gedauert. Ja, aber gut, war dann nicht so schlimm. Ja, und dann ging es an Bord. Dort sah einiges noch so aus wie zu AIDA-Zeiten. Also wenn man so denkt an die Treppenhäuser oder so, also das Treppenhaus, da hätte ich gedacht, das ist ein Schiff der AIDA-Sphinx-Klasse. Aber nein, es ist eben eine umgebaute AIDA Aura, die ja nicht Sphinx-Klasse war, sondern die Klasse davor. Und ja, im Großen und Ganzen war der Eindruck wirklich an Bord vom Schiff erstmal eigentlich durch die Bank positiv. Es ist jetzt vom Zustand her, wenn man so Böden oder so anguckt, ist jetzt nicht alles perfekt, aber erstmal merkt man, das war schon irgendwie so eine schöne Schiffsklasse, die man damals gebaut hat. AIDA Vita und AIDA Aura waren das ja, beide bauähnlich. Man hat ein schönes Pooldeck und man hat vor allem hinten raus viele Bereiche wie eine Ocean Bar, die separat ist nochmal von der Bar der Disco. Die gibt es nämlich auch nochmal. Riesen Außenbereich der Disco. So, also ja, das war wirklich echt schön. Und da hat man eben vieles noch erhalten, was eben früher bei AIDA schon gut oder was bei AIDA viele geliebt haben. Ja, diese Sternbar, die AIDA-Bar, die hat man weiterhin, aber die ist zum Beispiel farblich nicht mehr ganz so aggressiv gestaltet. Das ist also deutlich gemäßigter. Ja, die Kabinen, da hat man nicht ganz so schrecklich viel gemacht. Diese Stoffbaldachine, die man für gewöhnlich über dem Bett hat, die sind halt nicht mehr da. So, da hat man ein kleines bisschen was gemacht. Die sind aber vom Zustand oder die Kabine, die ich hatte, eingeschränkte Sicht mit Blick aufs Rettungsboot. Aber gut, es gibt nicht nur gute Kabinen auf einem Schiff oder solche Kabinen muss es auch geben. Ja, die Kabine war völlig, völlig okay. Ne? Also man hat teilweise ein bisschen Restaurantfläche weggenommen. Man hat das ehemalige Marktrestaurant, ist heute ein Restaurant, wo man abends bedient wird. Das ist sicherlich ja auch ein deutlicher Unterschied, ne? Aber das hat gut funktioniert. Ja, also, und was kann man überhaupt generell da sagen zum Essen? Wir sind hier in einem Segment unterwegs, generell in einem eher einfacheren Segment unterwegs, also wo jetzt auch MSC, Costa, AIDA, würde ich da alle eigentlich dazu zählen. Und in dem Rahmen ist das Essen wirklich gut gewesen. Also ja, schöne Salate, Und wobei ich verweise immer nur auf die Salate. Also es gab auch andere gute Sachen. Natürlich hast du dann aber mittags dann so eher Schweinefleisch und Hähnchenfleisch, so, ne? Weil das natürlich jetzt das Günstigere ist. Da gibt es jetzt nicht den Hummer. So, aber muss auch nicht sein. Aber das war wirklich, war echt gut. Immer Tzatziki natürlich, ja, und das ist dann so wie, das ist so wie wenn ich irgendwie in Bayern bin und dann gerne mal ständig bei jeder Gelegenheit Oberts da esse, war es dann natürlich so, in Griechenland habe ich bei jeder Gelegenheit Tzatziki gegessen, weil das ist natürlich der Vorteil, da bist du alleine unterwegs, dann beschwert sich auch keiner, so über die Nebenwirkungen des Tzatzikis. Also das Essen wirklich völlig in Ordnung. Und man hat sogar in die Buffet-Restaurants, also was man da geändert hat, man hat da tatsächlich mal Kaffeemaschinen eingebaut für normalen Filterkaffee. Also jetzt das, was man bei AIDA in 29 Jahren der Firmengeschichte nicht geschafft hat, dass man sich einen frischen Kaffee inklusive aus einem Automaten ziehen kann, das hat man da halt. Ja, AIDA setzt ja da auf die Großproduktion und dann wird es in so Kannen und dann mal schmeckt er nicht. Aber da habe ich natürlich so eine verlässliche Qualität. Kommt da aus einem Kaffeeautomat was raus? Also verrückt. Gut. Das war ja so die letzte AIDA, die auch noch ein Theater hatte, ein richtiges Theater. Das ist natürlich weiterhin da. Die Shows gar nicht mal so unaufwendig. Doppelte Verneinung ist immer schlecht. Also deswegen teilweise sogar überraschend aufwendig. Das war ein Ensemble aus Kuba. Ich glaube 13 Leute, Akrobaten, Tänzer, Sänger, wie man das so kennt. Am besten waren die Tänzer und Akrobaten. Ja, bei Sänger war so, ja, also mal besser, mal schlechter. Muss man einfach mal so sagen. Aber gut, das ist ja jetzt hier nicht so der Hauptfokus an Bord, dass man da jetzt ein wahnsinnig tolles Unterhaltungsprogramm hatte, sondern das, ja, ist einfach so Bestandteil des Ganzen. Und ja, was bei dieser Kurzreise ungewöhnlich war, man hat meistens zwei Häfen am Tag. Also man fährt mittags los, habe ich schon gesagt, und dann ist man abends in Mykonos oder vor Mykonos oder liegt an auf Mykonos. Das ist schon ein sehr ungewöhnliches Gefühl, ne? Weil dass man da abends irgendwie nochmal ein neues Ziel erreicht, also habe ich jetzt bei so einer typischen Kreuzfahrt, habe ich glaube ich noch nie gehabt. Nee, also das ist schon extrem ungewöhnlich. Ich meine jetzt da von unseren Küstenrouten da mal, wo man ja ständig in irgendwelchen Häfen ist, da mal abgesehen. Aber ja, das war schon interessant. Das bedeutet, man sieht sehr viel, wenn man das möchte. Es bedeutet aber auch, es ist natürlich auch ein gewisser Stressfaktor, wenn man nun sagt, so man will immer alles sehen. Und teilweise ist es dann so, ja, die Anläufe sind natürlich ja dann wenige Stunden nur lang. Und da ist man dann meistens besser bedient mit einem gebuchten Ausflug, würde ich sagen. Ja, der gebuchte Ausflug, der natürlich seinen Preis hat, weil auf eigene Faust ist es dann teilweise ein bisschen schwierig. Natürlich kann man dann mal kurz rausgucken und ja, in Mykonos, dann fährt man da einmal mit der Seilbahn hoch, habe ich auch gemacht. Und dann, weil ich dachte, sie fährt nicht mehr runter, bin ich gelaufen, aber war auch kein Problem. Die fährt dann irgendwann abends, weil Mykonos, der Anlauf war abends bis 21.30 Uhr. Und irgendwann abends fährt sie nicht mehr regelmäßig hin und her, sondern ja, es gibt dann einen, was ich nicht wusste, nur noch einen selteneren Takt. Also man hätte auch fahren können, 10 Euro one way. Ja, aber gut, bin ich da halt eine halbe Stunde oder was runterspaziert. Ja, also das ist eben was auf eigene Faust. Ja, ist so eine Sache. Also bei den kurzen Stops wahrscheinlich ist es eher der Ausflug, der gebuchte, ja, den man dann nutzen sollte zum entsprechenden Preis. Weil der Punkt ist, wenn es ein Tenderhafen ist, ja, dann habe ich als Individualreisender halt auch das Problem, dass die ohnehin schon kurze Liegezeit sich nochmal verkürzt, weil der Tenderbetrieb erstmal ist mit den Leuten, die den Ausflug gebucht haben. So, ja. Also diese Geschichte jetzt hier mit dieser Kurzreise, das ist halt was in erster Linie. Also ich glaube, der Hauptmarkt oder die Hauptgäste, die an Bord waren, das waren Amerikaner. Das sind so Leute, die nun das Bedürfnis haben, in kurzer Zeit viel zu sehen, weil sie halt nicht viel Zeit haben. Wenn ihr Zeit habt, dann würde man wahrscheinlich eher, wenn es bei Celestial Cruises bleibt, die Celestial Journey nehmen. Oder aber es gibt ja auch andere Reisen hier auch mit der Celestial Discovery, die länger sind. Also ja, grundsätzlich so diese Kurzgeschichte mit den zwei Stops am Tag, so ja, ist also es ist nicht so, dass ich sagen würde, so geht gar nicht, überhaupt nicht, ne? Gar nicht. Also nicht falsch verstehen, aber es ist schon ein bisschen ungewöhnlicher. Gut. Also grundsätzlich ist das was, wenn nun sagt so, okay, ich will mal AIDA Aura wiedersehen, weil mir diese Schiffsklasse so gut gefallen hat, das kann man durchaus machen. Ja, also es ist so, dass man auch je nach Zeit des Jahres ist man auch mal die Stimmung da auch mal ausgelassener. Das hängt ein bisschen von den Gästen ab, weil die haben da wirklich Animateure und so, die dann da Line Dance machen am Pool mit den Gästen. Aber auf unserer Reise, da waren es wohl viele, ich habe mir das erklären lassen vom Hoteldirektor, viele religiösere Gruppen. Überhaupt waren generell sehr viele Gruppen an Bord, Gruppenreisen. Und ja, dabei jetzt nicht so der Fokus im Tanzen und Konsumieren von Alkohol, sondern das war alles so ein bisschen gemäßigter. Ja, also Celestial Discovery, das war so eine Reederei, genau, die ich eben bisher, ja, was heißt nicht auf dem Zettel, aber ich kannte sie bisher nicht, ist, also persönlich, ist ja für mich auch immer schön, wenn man da irgendwie nochmal was Neues entdecken kann, ja. Gut, so, wir kommen, ja, mehr oder weniger, ich habe den Bereich mal irgendwann genannt, das More-Update, teils persönlich, teils nochmal so ein bisschen Sichtweisen auf so gewisse Themen und ja, schauen wir mal. Ja, Anfang Oktober haben wir es mittlerweile. Ich hatte wirklich jetzt zwei irre anstrengende Monate, weil ich wirklich wahnsinnig viel unterwegs war, ne? Also mit Hurtigruten. Ich war in den USA, ich war in Griechenland, dann war zwischendurch noch irgendwie andere berufliche Termine und dies und das. Und dann denkt man immer so, ja, beruflich unterwegs sein, schön und gut. Man will ja irgendwie Privatleben hat man ja auch noch. Und dann ist man vielleicht auch nochmal unterwegs. Und ja, denkt man so, okay, die Hälfte der Zeit war ich gefühlt dann gar nicht hier in Hamburg. Und ja, das ist kein Jammern, so, das ist nur eine Feststellung. Ja, wie man dann immer so seinen persönlichen Weg finden muss. Ja, wie geht man damit um, wenn man beruflich halt eh schon so ein bisschen am Reisen ist und ja, hat man dann irgendwie privat überhaupt noch Lust? So, ja. Also ich versuche jetzt nächste Woche mal, wenn es dann nach Mallorca geht, da wirklich mal 12 Tage lang mal, ja, was heißt nichts zu machen. Ich bin einfach gar nicht so der Typ, der nichts macht. Also, aber jetzt so diesen ganzen beruflichen Kram. Also ist alles vorbereitet. Es gibt YouTube-Videos in den 2 Wochen und ja. Mal kein Newsletter oder so, ne? Diese ganzen Sachen könnte man natürlich auch irgendwann mal anders organisieren, indem man da sagt, so, okay, man stellt da jemanden ein, der sich um diese ganzen Sachen kümmert. Aber so bin ich natürlich maximal unabhängig, so, ne? Also Urlaub. Ich habe schon letztes Mal gesagt, genauso Wanderurlaub mache ich unter anderem, wo dann immer so ein paar Tage, wo dann einige Tage in einer Woche immer Halbtagesausflüge stattfinden werden. Die ersten 5 Nächte bin ich da jetzt geraten nach Magaluf. Da sind wohl eher die Briten unterwegs. Das habe ich erst so nach Preis entschieden. 100 Euro Halbpension pro Nacht. Generell muss man aber sagen, Mallorca ist echt teuer geworden. Ist wirklich teuer geworden. Also da mein 400-Euro-Flug hin mit EasyJet, zurück mit Ryanair. Das ist also nichts Besonderes. Und hin habe ich nicht mal ein extra Handgepäckstück. Da darf ich meinen Rucksack nur unter den Sitz packen. Also kriegt man nicht mehr viel heute fürs Geld, ne? Also ja, ich habe eine Doku gesehen. Ich glaube, eine ZDF-Doku war das über Mallorca und die Entwicklung dort. Und ja, da ging es eben darum, dass Mallorca mittlerweile deutlich mehr Touristen hat als vor Corona. Gerade so im Luxusbereich ist da so einiges passiert. Man hat zum Beispiel auch einen Direktflug mittlerweile aus New York. Muss man sich mal vorstellen. Die fliegen nach Mallorca mittlerweile. Früher haben sie es nicht gekannt, aber mittlerweile kann man da von New York nach Mallorca. Ja. Da ist natürlich immer so die Frage, gerade wenn dann da demonstriert wird und so, wie ist es denn eigentlich mit den Schiffen? Ist das denn eigentlich problematisch? Ja, auch gegen Kreuzfahrttourismus wird ja gerne mal demonstriert. Es scheint mir manchmal so ein bisschen unreflektiert zu sein, weil du hast ja auf den Inseln so Probleme, ja, was Umwandlung von Wohnraum zum Beispiel angeht in Ferienwohnungen, die dann über Airbnb vermietet werden oder so, ne? Das ist sicherlich ein Problem, dass dann eben Einheimische möglicherweise Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden, ja, was natürlich eine Katastrophe ist, ne? Weil du brauchst ja schon die Leute, ja, die irgendjemand soll die Touristen ja auch bedienen, ne? Für gutes Geld natürlich, das ist klar. Aber ja, und dann ist es natürlich schwierig, wenn der Wohnraum entfällt. So, also ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, Und dann kann man natürlich sagen, okay, Kreuzfahrt bringt zwar Gäste, aber die brauchen auf der Insel keinen Wohnraum. Das ist schon mal praktisch. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass man die Flüsse die Touristenströme, nicht die Flüsse, dass man die ein bisschen steuert, dass man die sicherlich ein bisschen stärker steuert. Aber das kann man ja alles machen. Da müssen halt die Orte müssen halt sagen, so wollen wir es haben. Weil bei Kreuzfahrt ist ja immer der entscheidende Vorteil, die Schiffe tauchen da nicht plötzlich überraschend auf, sondern die sind Jahre vorher angemeldet. So, wenn man nun sagt, ja, man will die aber gar nicht, dann sagt man halt so, okay, dann können die sich auch nicht anmelden. Ne? Das ist so ein bisschen teilweise eine etwas komische Diskussion, die da geführt wird, wenn da immer so auf der Kreuzfahrt rumgehackt wird. Man kann da vieles kritisch sehen, das ist überhaupt gar keine Frage bei der Kreuzfahrt. Ne? Aber bei diesem Thema, da verstehe ich es nicht so ganz. Ja? Und da geht auch der nächste Punkt da so ein bisschen in die Richtung. Griechenland hat ja seit diesem Sommer eine Touristenabgabe für Kreuzfahrer. Auf Mykonos oder Santorini sind das 20 Euro, wenn man denn an Land geht, sonst zahlt man es nicht. In anderen Häfen 5 Euro. Das finde ich, ehrlich gesagt, umso länger ich drüber nachdenke, auch ein bisschen seltsam, offen gestanden, weil. Ja, also ich weiß schon, dass natürlich ist es so, dass die da teilweise Probleme haben, dass es zu voll wird. Aber warum sagt man dann nicht eher, teilweise macht man das auch schon jetzt, dann sagt man doch lieber, wir beschränken das Ganze, es sollen nicht mehr so viele kommen. Aber dann irgendwie zu sagen, so kommt alle, kommt alle, kommt alle, und dann sagt man da jetzt aber zu viel, muss jeder da eine Strafe zahlen, das ist doch Quatsch. Außerdem ist es natürlich so, dieses Geld kommt dann dem Staat erstmal zugute. Ja, aber was ist denn eigentlich da mit den Wirtschaftstreibenden vor Ort sozusagen? Also mit der Tourismusbranche, mit Gastronomie und so. Wenn jetzt Leute 20 Euro bezahlt haben, um da jetzt in Mykonos an Bord zu gehen, geben die dann noch genauso viel aus, wie als hätten sie nicht diese 20 Euro bezahlt? Das ist so die große Frage, ne? Also, ich weiß es nicht. Also, man könnte es ja künftig mit einem, also das ist dann wieder ein bürokratischer Aufwand, aber man könnte dann ja eher sagen, was weiß ich, wenn ihr an Land geht, habt ihr 20 Euro Mindestumsatz oder was. Aber ich weiß nicht, ob man das in der Form regeln muss. Ich bin gespannt, wie lange es das so gibt, diese Touristenabgabe. Die Reedereien gehen da übrigens ganz unterschiedlich mit um. Einige inkludieren das in den Reisepreis, bei anderen muss man es extra bezahlen. Jetzt bei Celestial Cruises hieß es dann, Deutsche müssen es nicht extra bezahlen, aber das, ja, die anderen mussten es alle extra bezahlen und ich weiß nicht genau. Also man wird mit sehen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Aber ich halte es ehrlich gesagt nicht so richtig zukunftsorientiert. Also das ist so, ja, so ein bisschen überreguliert. Wenn man Kreuzfahrtschiffe nicht haben will, total legitim, dann sagt man, kommt bitte nicht oder es kommt nur eins oder anderthalb oder wie auch immer. Ja, aber zu sagen, so, nö, jetzt kommt und ja, jetzt müsst ihr erstmal Geld zahlen und dann ist es Geld, was die Leute am Ende vielleicht nicht ausgeben, eben an Land. Oder es hält Leute davon ab, an Land zu gehen. So. Ja. Aber wir stellen fest, ne, die richtige Menge an Tourismus sozusagen, das ist ein schwieriges Thema. Die richtige Menge in dem Sinne gibt es halt auch nicht. Entweder ist es schnell mal zu viel oder bei Corona haben wir gesehen, ist es schnell mal zu wenig. Kann genauso gut passieren. Also ja, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir immer wieder drüber diskutieren werden. Überhaupt gar keine Frage. So, eine gute Nachricht gibt es. Etwas, was ich auf Facebook gepostet habe. Und zwar hatte mich Harald kontaktiert. Harald geht mit der MSC Magnifica im Januar auf Weltreise und ihm ist dummerweise die Person abhanden gekommen, mit der er eigentlich reisen wollte. Harald ist verheiratet, hat auch eine Tochter, so, aber er war jetzt tatsächlich ja, auf öffentliche Suche gegangen und hatte mich da um Hilfe gebeten, ob ich nicht jemanden suchen kann, der mit ihm für 16.000 Euro in einer Innenkabine auf Weltreise geht. Ich fand das ja so ein bisschen. Ja, was heißt skurril, will ich gar nicht sagen. Ja, schon ungewöhnlich, ne? Weil warum nicht? Warum nicht? Crewmitglieder kennen sich auch vorher nicht und übernachten dann da zu zweit mindestens oder teilweise zu zweit. Überhaupt gar keine Frage. Aber ich wusste und deswegen habe ich das auch ja aus reiner Berechnung bei Facebook gepostet, weil ich wusste, naja, das ist schon auch ein bisschen ein polarisierendes Thema, ne? Also, weil viele Leute wahrscheinlich dann sagen, so was geht gar nicht und überhaupt, also, und dann dachte ich, ach, naja, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man intensiv drüber diskutieren kann. Und ja, dieses Kalkül ist dann raufgegangen. Also dieses Posting hatte eine Reichweite von über 250.000 Menschen, die das gesehen haben. Und ich habe ja nur, keine Ahnung, 50.000 Follower. Also das ist dann, wenn man so will, viral gegangen. Ja, und am Ende hat mir dann Harald geschrieben, dass es also viele dumme Kommentare auch gab. Das wundert mich nicht. Und dann kamen da auch so Kommentare wie, hat er denn keine Frau und so. Also alles auch wirklich so ein bisschen übergriffig, ehrlicherweise. Aber am Ende hat er sich jetzt da für eine Person entschieden. Ja, also die beiden sind dann jetzt in der Innenkabine unterwegs. Und ich meine, ja, in der Innenkabine, man ist da ja eh nicht. Man ist ja nur zum Schlafen so. Man ist ja jetzt tagsüber da nicht und drin. Und dann sagt man jetzt nicht so, oh, wir machen uns jetzt einen schönen Tag auf der Kabine. Und dafür ist aber zu zweit ein bisschen eng mit einer Person, der man jetzt nicht sonderlich nahesteht. Ne? Also das ist es ja nicht. Ja, also von daher, ich bin sehr gespannt. Ich habe Harald gesagt, er soll sich danach nochmal melden. Also schauen wir mal. So, ja, was ihr so bucht, das gucke ich mir ja auch immer an. Und zwar habt ihr ja die Möglichkeit, buchung@more.de oder überhaupt auf more.de ist die Buchungsmaschine oder telefonisch 040 2532 8788 von 9 bis 21 Uhr an 7 Tagen die Woche. Und Arne hat vor ein paar Tagen gebucht die Ozapft-Is-Tour von AIDA Nova oder auf AIDA Nova, 12. bis 19. September 2026. Das ist ja seit Jahren so eine Themenreise, ja, Oktoberfest-Themenreise. Und er hat es jetzt als Alleinreisender gebucht, Alleinreisender für um die 1.800 Euro. Ja, war also problemlos möglich. Manchmal ist es ja nicht mal mehr möglich, als Alleinreisender etwas zu buchen, aber in dem Fall ja. Und wer sind dabei? Die Prinzen. Die Prinzen, alles nur geklaut. Eo, eo, kennen wir. Ne? Dann Melissa Naschendeng. Ich war schon mal beim Konzert reingeraten über irgendwelche Vitamin B-Geschichten in München tatsächlich. Ich kann gar keinen Hit benennen. Melissa Naschendeng aus Österreich. Aber sie kann singen. Also das ist schon mal etwas. Die ist also an Bord. Und dann noch Vox Club. Da kann ich auch mal gar nicht sagen. Ich glaube, die haben gar keinen Hit. Das ist so eine Band, die zwar irgendwie existiert, aber gar keinen Hit hat. Wobei nicht, dass sie es hören, dann sind sie böse. Aber ich glaube, man tut denen nicht unrecht, wenn man das so sagt. Ja, und noch einige andere. Es ist, also AIDA, die sind ja dumm, sind sie ja nicht. Es ist auf der Reise kein All-Inclusive buchbar. Weil man sagt so, okay, Ozapft ist Tour. Da hat man dann viele Leute, die auch gerne mal zwei Bier trinken und nicht nur eins. Und da will man jetzt natürlich auch, ja, als Reederei, das will man natürlich auch das Größtmögliche davon haben. Und da hast du kein All-Inclusive dann. Ne? Ja. Aber gut, das sind Wirtschaftsunternehmen, ne? Verstehe ich schon, weil sonst zieht man halt die Leute an, sich da einen reinhauen wollen, sozusagen. Ist alles legitim, jeder wie er möchte. Aber vielleicht sagt man auch, es ist ein Sicherheitsrisiko, ja, denn es gab ja gerade die 90s Cruise auf AIDA, war es Prima oder Perla, so, das war Vollcharter von einem Reisebüro und ja, da wurde doch einiges getrunken und das war so, wie ich es gehört habe, also ich erkenne es nur aus Erzählungen, war wohl teilweise durchaus auch so, dass man sagte so, na, ein bisschen grenzwertig an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist nur das, was ich gehört habe. Ich war ja selber nicht dabei. Ja, was ist das für eine Route? Die Ozapft-Is-Tour auf AIDA Nova, Südnorwegen, also so Kristiansand, Haugesund, Bergen und Flåm. Ja, hat auch seine Berechtigung, nur dass man Norwegen oder eben diesen südlichen Teil, dass man es mit einem großen Schiff macht, hat irgendwie dann wieder andere Vorteile. So, ja, wenn man sagt so, okay, die Landschaft steht im Vordergrund, ich will viel sehen, so, dann macht man es vielleicht eher mit einem kleinen Schiff. So, ja. Also, ihr wisst Bescheid, ne? Und ihr wisst ja, wenn ihr da bucht auf diesem Wege, ihr seid mindestens für 2 Jahre in der exklusiven Online-Community, in der More und Mehr Crew, die jetzt auch schon gestartet ist, wo wir uns immer austauschen. Jawohl. Ja, so, Mensch, auf eine Stunde sind wir nicht gekommen heute, aber es wäre schön, ja, wenn ihr je nach Plattform das Ganze bewerten könntet. Auf Spotify und YouTube könnt ihr auch kommentieren. Also da sind immer so nette Kommentare, also auch wenn es nicht nett ist, muss ich auch mitleben, also könnt ihr auch kommentieren. Aber so, und wir haben im Moment das Duell Spotify gegen Apple Podcasts. Wir haben 108 Bewertungen bei Spotify und 92 Bewertungen bei Apple Podcasts. Also wenn ihr Spotify nutzt, noch nicht bewertet, aber bewertet. Und Apple bitte auch, auch, weil wir müssen ein bisschen aufholen hier bei 92. Also mal gucken, ob wir die 100 heute schaffen. Also geht gleich mal rein in eure Podcast-App. Und ja, ihr seid natürlich auch willkommen, wenn ihr bei anderen Apps hört, über andere Apps hört, den Podcast. Geht das eigentlich mit Alexa? Alexa, starte den More und Mehr Kreuzfahrt-Podcast.
Das kenne ich leider nicht.
Was? Warum nicht? Alexa, starte den More und Mehr Podcast.
Das magische Morgenrituale. Kickstarten.
Magische Morgenrituale. Nee. Alexa, stopp. Achso, Moment mal. Alexa, starte den More und Mehr Kreuzfahrt Podcast auf Apple Podcast.
Ich konnte Morgen mehr
Kreuzfahrt. Nee, Alexa, stopp. Alexa, starte den More und Mehr Kreuzfahrt Podcast auf Spotify.
Kreuzfahrten und mehr von Spotify. Jedes
Kreuzfahrten und mehr. Ich weiß nicht, ob man es hören konnte. Alexa, stopp. Das ist, funktioniert alles nicht. Aber das ist einfach, Alexa ist irgendwie, ja, so ein bisschen, ist noch so ein bisschen stehen geblieben, würde ich mal so sagen. Ja, soll sich aber alles ändern. Ja, ja, und bei Mensch hier kommt manchmal, teilweise kriegst du hier Bewertungen, da werde ich rot bei. Also hat jemand hier auf Apple Podcast hat hier kommentiert, kurzweilig und informativ. Ah, der User Basel 2. Aus der Schweiz wahrscheinlich. Matthias Mohr ist Vollblut-Profi in der Branche. Das merkt man in jedem Satz. Na, ja, also da wird man natürlich wirklich rot fast. Ne? Also ja, sein Redestil ist manchmal ein wenig nicht ganz so geradeaus. Das wirkt dann aber auch authentisch. Ja, vielen Dank, Basel 2. Ich bin jedes Mal erstaunt, wenn die Folge nach einer Stunde um ist. Wobei eine Stunde haben wir noch nicht, aber was es immer wieder alles über Kreuzfahrten zu berichten gibt. Ich fühle mich jedes Mal sehr gut unterhalten und informiert. Was will man mehr? Das neue Format mit einem Gast in einem professionellen Podcast-Studio finde ich sehr gelungen. Jawohl, jetzt sitze ich hier heute wieder nur hier in meiner Ecke. Aber in der nächsten Folge ist wieder der Gast da, also ein Gast da. Und das haben wir gestern aufgezeichnet. Und zwar ein ganz spannendes Thema wird es dann geben in 2 Wochen. Und zwar in Folge 9. Wie entstehen eigentlich bei AIDA die Shows? Da habe ich Gabi Link zu Gast. Gabi ist die Frau, die bei AIDA ja für die Entwicklung und Durchführung, wenn man so will, dann der Shows verantwortlich ist. Und die erzählt mal so ein bisschen, wie das eigentlich entsteht. Also kleiner Spoiler schon mal, es dauert länger als ein Jahr bis von der ersten Idee bis zur fertigen Show. Aber das dann ausführlich in der nächsten Ausgabe. Ja, ich mache jetzt Urlaub. Also insofern, wie gesagt, auf YouTube kommt es weiter und so. Und in 2 Wochen gibt es auch nochmal die Folge da mit Gabi. Und dann bin ich wieder in alter Frische wieder da. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.